ARD. Jinns. Hörspiel in 6 Kapiteln nach dem gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir. Kapitel 3. Pere.
Seit Tagen umarmt Pere Menschen, denen sie Kraft geben will. Ihre Mutter, ihren Bruder. Aber in Wahrheit stützt sie sich selbst an ihnen ab. Eine Koordinate fehlt nun. Ihr Vater, Hüseyin, um sich zu orientieren. Sich sicher sein zu können, wer sie überhaupt ist.
Baba war still. Vor allem war er verschlossen. Tresor auf, Gefühle rein, Tür zu, zack, den Zettel mit dem Zahlencode aus dem Fenster des fahrenden Autos.
Alle denken auch, Ausländer stört uns sowas.
Doch ein großer Teil wurde in ihrer Heimat falsch informiert.
Der Arbeitgeber ist zufrieden mit dem Ausländer, aber die Leute...
Die Ausländer, egal. Baustelle, Straßenkehrer...
Ja, die Deutsche Leute will nicht der Ausländer nicht bleiben.
Sie können nicht sagen, wir als Deutsche sind erste Klasse, die Türken oder Griechen oder Italiener. Zweite Klasse.
Dass die armen Länder für die reichen Länder arbeiten müssen.
Freiheit bedeutet, dass man nicht arbeiten muss.
Wer hätte gedacht, dass Hüseyin nur eine Woche vor dem Beginn dieser Freiheit sterben würde? An einem erschöpften Herzen.
Meine Kommilitonen erben Schmuck, Besteck und ganze Häuser. Für mich wird nie etwas bleiben. Noch nicht einmal eine Geschichte habe ich.
Aber jetzt gibt es diese Wohnung. 4 Zimmer. Für die Hüseyin seine besten Jahre geopfert hat.
Der arme kleine Ümit. Ich weiß es. Ich weiß, dass du in jemanden verliebt bist. Und dass dieser jemand dich nicht zurückliebt. Ich kann es in jeder deiner Bewegungen ablesen. Aber für die anderen, für die ist alles, was männlich und soft ist, falsch oder nicht normal. Und deshalb pflegst du einen stillen Hass gegen dich selbst.
Pedi war vielleicht so alt wie Ümit jetzt, als sie das erste Mal verloren in Armins imposantem Hausflur herumstand. Erst legte er die Kassette ein, dann schloss er die Tür ab, wegen der neugierigen Mutter.
Dann warteten wir, wer es wagen würde, diesen ersten Kuss zu wiederholen.
Es gibt Gedanken, die nur im Dunkeln zu uns kommen.
Das Glühen von Armins Haut.
Wie eine frisch aufgebrühte Wärmflasche. Nie wieder hast du diese Wärme in der Umarmung eines Menschen gespürt.
Nie. Und du hast viele Menschen umarmt, Peri, viele Menschen geküsst, aber nie, nie wieder hast du dich so warm und umsorgt gefühlt, wie wenn dein Gesicht in Armins Nacken lag.
Es gibt Gedanken, die nur im Dunkeln zu uns kommen.
Emine und Hüseyin, die mir nie verboten, am Nachmittag zum Lernen zu gehen, weil ich ja aufs Gymnasium ging. Das war für meine Eltern ein geheimnisvoller Ort, der sie mit Stolz, aber auch mit Ehrfurcht erfüllte.
Als könnte man seine Jungfräulichkeit nur nach 18 Uhr loswerden.
Oh, die ganze Welt war obsessiv damit. Da war einerseits Emine und die Nachbarin, meine Kanackenseite eben. Keine Anweisung, aber völlig selbstverständlich, dass der erste Sex in der Hochzeitsnacht passiert.
Auf der anderen Seite waren da die Schulfreundinnen, Bravo-Heftchen, Hollywood und Fernsehserien.
2 parallele Universen.
Es gibt Gedanken, die nur im Dunkeln zu uns kommen.
Armin.
Er erwartete dich mit offenen Armen und schmalen Augen von dem Weed, das er inzwischen rauchte. Und machte ein verblüfftes Gesicht, als du einfach so mit ihm schläfst. Du hast deine Grenzen getestet. Wie mit Bojo, der Tochter aus dem Nachbarhaus.
Wohin gehst du?
Zum Abtreiben.
Paddy, was redest du? Von wem hast du es dir besorgen lassen, ne? Du kommst in die Hölle und da wirst du deinem Baby begegnen.
Aber Bojo, ich werde das Baby nicht mal sehen können. Es ist nicht mal so groß wie eine Erbse.
Es gibt Gedanken, die nur im Dunkeln zu uns kommen.
Vielleicht ziehe ich mit dir nach Frankfurt und suche mir einen Job.
Es gibt Gedanken, die nur im Dunkeln zu uns kommen.
Du gehst zur Uni und abends gucken wir Filme. Wie wäre das, Baby?
Armin in Frankfurt, in meinem Zimmer. Eine Tüte nach der anderen drehend. während ich versucht habe, mir in den Vorlesungen nicht völlig dumm vorzukommen. Und nebenbei habe ich auch noch in einer Kneipe gejobbt. Armin, vielleicht ist es besser, du fährst zurück und wir sehen uns nur an den Wochenenden. Ich muss echt viel lernen.
Es gibt Gedanken, die nur im Dunkeln zu uns kommen.
Alles mit Armin war jetzt dunkel und unnormal.
Aber was ist schon normal? Wie normal ist es, dass Hüseyin verboten hat, dass in seiner eigenen Wohnung seine Muttersprache gesprochen wird? Wie normal ist es, dass Emine nachts nicht schläft, tagsüber kaum lacht und sich immerzu in Selbstmitleid suhlt?
Dass mit Mama etwas nicht stimmt, dass sie offensichtlich Depressionen hat, das verstand ich erst lange nach meinem Auszug, als ich selbst den Verlust erlitt, von dem ich zu Hause niemandem erzählen konnte.
Peri, was ist ein Djinn? Ist das sowas wie ein Geist?
Was für eine Kälte mir da unter die Haut schoss. Nicht ganz. Im Koran steht, Djinns leben auf der Erde, so wie Menschen auch. Die ganze Heilige Schrift richtet sich an Menschen und Djinns. Aber wir können sie halt nicht sehen.
Also sind sie ja doch irgendwie Geister.
Ja, schon irgendwie. Aber wenn Leute von Djinns reden, dann meinen sie normalerweise etwas, das sie nicht erklären können.
Und was?
Schau mal, es gibt Leute, die halluzinieren. Vielleicht, weil sie eine Psychose haben oder so.
Sind Djinns dann Krankheiten?
Nicht nur. Djinns sind alles. Alles, was wir komisch finden, anders, unnatürlich. Wenn jemand nicht dem entspricht, was die meisten Menschen als normal empfinden, dann sagen die Leute schnell, der ist von einem Djinn besessen.
Weil Djinns böse sind?
Djinns sind weder gut noch böse. Sie sind einfach. Wie Menschen, nicht wie Götter. Aber die Leute haben Angst vor ihnen. Und wahrscheinlich haben alle ihre Djinns.
Piri war froh, dass sie ihre Gott-ist-tot-Phase hinter sich gelassen hatte. Piri sah sich als Teil von gar nichts. Sie wusste nicht einmal, wo sie herkam. Karlda lautete der Name eines Ortes, der für sie so undeutlich blieb, wie Hüseyins grobes Tippen mit dem Finger auf die Karte. Mehr sagte er nicht.
Assimilation hat eben keine Geschichte. Sie ist das Gegenteil von Geschichte.
Sie war das ausbleibende Bedürfnis, Menschen zu korrigieren, wenn sie deinen Namen falsch aussprachen.
Was, wenn es gar nicht die Aussprache war, die falsch war, sondern der Name selbst?
Letztlich war, wie so vieles in Pedis Leben, auch das Magisterarbeitsthema allein aus dem Impuls entstanden, dem Bild, das andere von ihr hatten, nicht zu entsprechen.
Mir hat man immer von außen gesagt, wofür ich mich zu interessieren habe.
Und du bist immer noch dazu verdammt, das genaue Gegenteil davon zu machen.
Tja, ich interessiere mich für Nietzsche und ich halte eben nichts von Monogamie. Ich lese feministische Theorie und ich höre Hip-Hop. Und nein, ich muss meiner Familie nicht den Rücken zukehren, um mich zu emanzipieren. Das kriege ich alles unter einen Hut.
Zwar mit einem ständigen Klemmgefühl in deiner Brust, aber immerhin, es gibt Gedanken, die nur im Dunkeln zu uns kommen.
Sie erinnerte sich noch gut an die Leichtfertigkeit, mit der sie Armin ihren Vorschlag machte.
Nein, ich will nicht Schluss machen, Armin. Ich will nur eine offene Beziehung. Das bedeutet, wir bleiben zusammen.
Wer ist es?
Das ist das Patriarchat, das aus dir spricht, Baby.
Du hast jemanden, stimmt?
Wir müssen nicht so sein wie alle anderen.
Du willst rumhuren, ja?
Wir können uns lieben, ohne einander besitzen zu wollen.
Das sind die Scheiß-Emanzen von der Uni.
Kann das nicht die schönste Form von Liebe sein?
Das bist nicht du, Perry. So bist du nicht. Du meinst das nicht so. Bitte verlass mich nicht.
Die Angst machte ihn zu einem anderen Menschen. Als er Hakan sagte, dass Pedi eine Nutte sei, setzte Hakan ihm eine Faust ins Gesicht.
Ümit, wir alle haben unsere Djinns. Hüseyin hatte seinen Djinn, den er sich mit seinem Fleiß vom Hals zu halten versucht hat. Warum er kein Kurdisch mehr spricht, was passiert ist in diesen 2 Jahren Militärdienst, ich habe ihn nie gefragt. Und auch nie, wie es war, später alleine in ein Land auszuwandern, von dessen Geschichte er keine Ahnung hatte.
Vielleicht ist Familie nichts anderes als ein Gebilde aus Geschichten und Geschichten und Geschichten. Aber was bedeuten dann die Leerstellen in ihnen? Das Schweigen? Sind sie die Lücken, die das ganze Konstrukt am Ende zum Einsturz bringen werden?
Und du, Ümit, hast auch deine Leerstelle, dein Djinn, von dem du nicht sprichst?
Stimmt. Zelda erzählt auch nie von der Nacht des Brandes. Und auch nicht davon, wie es war, nach Salzhagen zurückzukehren. Sie redet nur davon, wie sie von der Analphabetin zur Unternehmerin geworden ist.
Bloß wird Zeldas Ehrgeiz ihr nicht helfen, wenn man versucht, ihre Familie auszulöschen.
Bei Emine weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss immerzu an ein hoffnungslos verheddertes Wollknäuel denken. Einmal hatte ich sie soweit, einen ersten Termin bei einer Therapeutin zu vereinbaren. Das war kurz nach der Sache mit dem Putzmittel. Als Mama davon überzeugt war, dass Papa fremdgegangen sei, stürmte sie ins Bad und griff nach dem Chlorreiniger, mit dem sie sonst die Klos schrubbte. Sie schaffte es sogar, einen Schluck zu nehmen, bevor ich aus der Dusche springen konnte. Mama! Es reicht. Wir gehen jetzt.
Was bringt sie zu mir?
Die Ärztin fragt, warum du gekommen bist, Anne.
Na, weil du mich gezwungen hast. Deshalb bin ich gekommen.
Anne, ich hab dich nicht gezwungen.
Können Sie mir bitte übersetzen, was sie sagt? Am besten immer gleich jeden Satz, ja?
Sie behauptet, ich hätte sie gezwungen zu kommen. Dabei will ich ihr nur helfen.
Schon gut. Übersetzen Sie bitte, ohne zu kommentieren. Nur das, was sie sagt. Frau Yilmaz, können Sie mir erzählen, wie Sie sich in letzter Zeit gefühlt haben?
Sie fragt, wie du dich fühlst in letzter Zeit.
Wie ich mich fühle? Was weiß ich, wie ich mich fühle?
Bitte?
Sie sagt, sie weiß nicht, wie sie sich fühlt.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie oft traurig sind oder wütend?
Anne, bist du oft traurig oder wütend?
Bitte.
Anne, sag doch was.
Bitte, lass uns nach Hause gehen. Bring mich weg von Herkesen, bitte.
Das war's. Nach 5 Minuten waren wir wieder draußen und ich konnte ihr noch nicht einmal Vorwürfe machen. Wie sollte Emine über ihre Gefühle sprechen, wenn sie ein Leben damit zugebracht hatte, alles runterzuschlucken, was sie verletzlich machte? Die tiefe Depression ging also weiter. Dann war da Ümits Hand auf meinem Oberarm.
Er traute sich nicht, sie zu umarmen.
Ich streichelte ihm vorsichtig über die Hand.
Pedi?
Ja, Janem?
Wen hast du verloren? Diese Wahrsagerin heute, sie hat gesagt, du hast jemanden verloren. Und du hast nicht gesagt, dass das nicht stimmt. Wer ist das?
Ich spüre sie wieder kommen. Die Gestalten aus der Vergangenheit. Meine Hirngespinste.
Es war nicht Kurt Cobain, oder?
Was?
Der Selbstmord.
Cobain? Ümit, wie kommst du denn auf die Idee? Oh mein Gott.
Na, du hast doch früher immer Nirvana gehört. Und seit er tot ist, bist du irgendwie anders. So traurig.
Kurt Cobain, Alter? Kurt Cobain? War das im selben Jahr? Ja, stimmt. Nein, sicher nicht.
Wer ist es dann?
Oh, Janem. Mein Freund. Ich habe meinen Freund verloren. Oder Ex-Freund. Er ist tot. Er hat sich erhängt.
Pedi wird wütend. Aber das darf sie nicht. Das hat sie sich schon 1000 Mal gesagt. Es darf nicht wieder von vorne losgehen. Armin hatte eine Entscheidung getroffen und die musste Pedi akzeptieren.
Er wollte mich festhalten und mir nicht zugestehen, dass ich inzwischen woanders angekommen war. Vielleicht wollte ich ihn bloß mitnehmen in dieses Woanders. Mein Studium, das Alleinwohnen, das Lesen, die Frauengruppe, das Selbstbestimmen über meine Tage und Nächte, das hat mich verändert.
Aber am Ende warst du es, die ihn umarmte. Um ein letztes Mal dein Gesicht in seinen Nacken zu legen und seine Wärme zu spüren, bevor du ihn zurückliest.
Glaubst du, du kannst wieder jemanden lieben? Jetzt?
Ich weiß es nicht. Aber da ist jemand, den ich getroffen habe. Aber es ist nicht so, wie du denkst. Es ist anders.
Ist es...
Nein, es ist keine Frau. Aber So wichtig ist das gar nicht.
Was?
Na, ob Frau oder Mann, das ist nicht wichtig für mich.
Peri versucht, in seinem Gesicht zu lesen, ob er nun bereit ist. Ob er ihr es nun erzählen wird. Sie sucht in seinen Augen. Sie sucht vorsichtig, aus Angst, sie könne etwas an diesem Augenblick zerstören.
Kannst du den Fernseher wieder anmachen?
Warum ist da immer ein Graben zwischen dem, was wir fühlen und dem, was wir über die Lippen bringen? Mir fällt ein, wie ich meiner Mutter damals Vorträge über Simone de Beauvoir hielt. Ich war im ersten Semester, hatte gerade erst zweimal den Lesekreis der Frauengruppe besucht und dachte, ich wüsste über jeden Scheiß Bescheid. Weißt du, Annette, du kommst nicht als Frau zur Welt, du wirst dazu gemacht.
Allah hat uns als Frauen erschaffen.
Nein, Annette, Allah hat uns, wenn überhaupt, dann als Menschen erschaffen. Den Rest haben wir erfunden. Also diese Welt, unsere Erziehung, alles.
Was willst du mir damit sagen, Perihan?
Ich will damit sagen, dass du in einer passiven Rolle, dass du an einem Ort in deinem Kopf gefangen bist, der dir sagt, du hättest dein Leben nicht in der Hand. Aber das stimmt nicht. Also, nicht ganz.
Tamam, willst du mir sagen, dass ich wie ein Mann sein soll?
Nein, Anne. Oder doch, vielleicht ein bisschen. Jedenfalls musst du dich nicht dein Leben lang so verhalten, wie du es gelernt hast. Du musst nicht so sein, wie Frauen eben sein sollen. Du bist frei.
Oh, ich bin nicht frei, Perihan. Du weißt ja gar nicht, wovon du sprichst.
2 Jahre später fand ich Simone de Beauvoir etwas öde, weil ich Judith Butler entdeckt hatte. Anne, hör mal. Auf Deutsch sagst du ja, wenn du jemandem von mir erzählst, sie geht zur Uni. Wie würdest du das auf Türkisch sagen? Du würdest sagen, O geht zur Uni, nicht wahr? Und wie würdest du jetzt den gleichen Satz sagen, wenn du über Hakan sprichst?
Ich spreche so nicht über Hakan, Perihan. Hakan geht nicht zur Uni. Hakan ist ein fauler Nichtsnutz.
Ja, aber nehmen wir mal an, er würde gehen. Oder nein, Hakan geht zum Kahve. Wie sagst du das? O geht zum Kahve, siehst du? Es gibt kein er oder sie im Türkischen, weil das egal ist, ob eine Frau oder ein Mann geht.
Aber Perihan, zum Kaffee gehen doch keine Frauen.
In der deutschen Sprache schaffen wir immer und immer wieder die Unterschiede zwischen Frau und Mann neu. Mit jedem Satz, mit jedem sie, mit jedem er. Warum geht es nicht anders? Hast du dich das schon mal gefragt? Jede Sprache ist eben auch ein Werkzeug, das dazu dient, die Strukturen der Gesellschaft. Ich sag jetzt mal so, das System am Leben zu halten.
Ich habe verstanden, Perihan. Aber das ist Blödsinn. Nur weil wir im Türkischen O sagen und es kein Er und Sie gibt, heißt das doch nicht, dass es den Frauen bei uns besser geht.
Na gut, so einfach ist es natürlich nicht, die Strukturen kaputt zu machen. Mit einem einzigen Wort.
Entschuldigung, Perihan, aber warum machst du mir Kopfschmerzen mit deinem Geplapper? Wenn sich sowieso nicht ändern wird, geh, ich hab's tun.
Und dann habe ich Civan in dein Leben gebracht.
Hallo.
Das war's. Mehr sagte er nicht. Er fragte mich nicht nach meinem Namen, lud mich auf kein Getränk ein. Er stand nur da, ganz ohne Erwartungen, voller Möglichkeiten.
Seine Augen kamen dir so vertraut vor. Doch vielleicht nur, weil er Ausländer war.
Bist du etwa zum ersten Mal hier?
Ja.
Komisch. Ich frage mich immer, was machen Studenten abends, wenn sie nicht hier rumgammeln?
Ich bin kein Student.
Ach so. Naja, ich studiere zwar, aber ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht wofür. Meine Mutter fragt mich ständig, was mein Beruf sein wird, wenn ich einmal fertig bin. Ich kann es ihr nicht sagen. Ich studiere Germanistik, aber nicht auf Lehramt. Wenn du keine Lehrerin wirst, was wirst du dann? Fragt meine Mutter. Wie heißt du eigentlich?
Civan.
Civan. Was für ein schöner Name. Woher kommt der?
Kurdistan.
Dir stockte der Atem.
Mit dieser Antwort hattest du nicht gerechnet, weil du sie noch nie gehört hattest. Kurdistan. Das klang so, als müsste man es leise sagen. Aber Jivan sagte es nicht leise.
Ich heiße Perihan, aber alle nennen mich Peri, wie Fee.
Perihan.
So fing es an. Sie trafen sich jeden Abend, um spazieren zu gehen.
Wo wohnst du überhaupt?
Bei einem Freund.
Jetzt erzähl doch mal, wo kommst du her?
Ich bin in einem Dorf groß geworden.
Wow, so viel Information, das muss ich erstmal verarbeiten.
Was meinst du?
Na, hat das Dorf einen Namen oder so? Oder ist das streng geheim?
Kennst du eh nicht.
Lass mich raten, es ist in Bayern, oder? Du hast so einen lustigen Dialekt. Du versuchst ihn zu verstecken, aber ich höre doch, da ist so eine Melodie.
Eine Melodie?
Ja, eine Melodie. Und wann bist du nach Berlin gezogen?
Mit 20.
Und deine Familie? Ist sie noch in diesem Dorf?
Ich habe keine Familie.
Wie keine Familie? Keine Eltern, keine Geschwister.
Was ist mit deiner?
Meiner Familie? Ach, ganz normale Arbeiterfamilie.
Was soll das heißen, ganz normal?
Mein Vater ist entweder bei der Arbeit oder vorm Fernseher und meine Mutter ist depressiv.
Wieso?
Das versuche ich auch seit Jahren rauszufinden.
Jivan sah sie an, als hoffe er, ihre Antwort könne noch weitergehen.
Vielleicht ist das Problem gar nicht nur meine Mutter. Es fühlt sich immer an, als würde ein Riss durch unsere Familie gehen.
Ein Riss?
Ja. Irgendwas ist irgendwann verloren gegangen. Irgendwo hat sich eine Lücke aufgetan. Und jetzt liegt Stille darüber. Weißt du, was ich meine?
Jivan nickt. Aber sein Blick ist eher verwirrt als zustimmend.
Ich glaube, meine Eltern sind in Deutschland nie richtig angekommen. Ich glaube, deshalb sind sie unglücklich.
Wo waren sie vorher?
Im Nordosten der... Oder nein, in Kurdistan?
Du sprichst Kurdisch?
Nein, leider nicht.
Aber du bist Kurdin?
Meine Eltern sind es, ja.
Du bist es nicht?
Ich weiß nicht, was ich bin. Weißt du, ich finde es seltsam, mich Kurdin zu nennen.
Warum denn?
Weil ich gar nicht weiß, was an mir kurdisch sein soll. Weil mir nie jemand erklärt hat, dass wir Kurden sind. Ich habe nicht dieselben Probleme wie die Kurden in den Nachrichten. Ich spreche ja nicht einmal die Sprache.
Aber viele Kurden sprechen kein Kurdisch. Heute auf der Demo habe ich viele getroffen. Es ist nicht die Sprache, die dich zur Kurdin macht.
Was ist es dann?
Das Bekenntnis. Zu sagen, ich bin eine Kurdin. Das macht dich dazu.
So einfach.
Ich würde nicht sagen, dass das einfach ist. Du hättest sehen müssen, wie viel Polizei heute da war.
Was war das überhaupt für eine Demo?
Eine Demo halt.
Aber für was? Wofür demonstriert ihr?
Für die Freilassung von Abdullah Öcalan.
Wie bitte?
Was meinst du, wie bitte?
Ich meine, warum demonstriert ihr für ihn? Er hat so viele Menschen getötet oder töten lassen, macht keinen Unterschied. Warum willst du, dass so jemand nicht verurteilt wird? Warum demonstriert ihr nicht für die Freilassung von Leyla Zana oder so? Für Leute, die mit demokratischen Mitteln Widerstand leisten?
Keine Sorge, das tun wir auch. Aber sag mal, was denkst du, wer mehr Menschen auf dem Gewissen hat? APO oder die türkische Armee?
Ich glaube nicht, dass es irgendwo hinführt, wenn wir Tote gegen Tote aufzählen, Jivan. Für die Rechte der Kurden einstehen, okay, dafür bin ich auch. Das ist ein wichtiger Kampf. Aber mit Waffen? Sorry, das kann ich nicht vertreten.
Musst du ja auch nicht. Die Frage ist, ob du aushalten kannst, dass ich den Kampf unterstütze.
Aber warum? Warum unterstützt du Leute mit Waffen? Du bist doch so...
Ich bin doch so was?
Du bist so klug und einfühlsam. Keine Ahnung, ich hab dich nicht so eingeschätzt.
Leyla Zana.
Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, herkesin insan haklarına ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefime and içerim. Ve son deç bu gele kurdu gele tutma.
Leyla Zana hat für einen einzigen kurdischen Satz, den sie im Parlament in Ankara gesagt hat, 17 Jahre bekommen. 17. Die Menschen werden gefoltert und angezündet und vertrieben. Wie soll man sich gegen so etwas wehren? Indem man den Staat mit Gänseblümchen beschmeißt?
Alles, was Jivan sagte, ergab Sinn. War der Staat nicht auch einfach Leute mit Waffen? Warum hat der Staat seine Berechtigung und die anderen nicht?
Du denkst jetzt, ich bin ein Terrorist, oder?
Bitte? Was? Sorry.
Hast du jetzt Angst, dass ich ein Terrorist bin?
Weiß nicht. Ja, ich habe Angst. Aber eher, weil du so gut aussiehst. Also, sich dazu bekennen, das macht mich zu einer Kurdin. Einfach sagen, dass ich eine bin?
Ja, wenn wir nicht sagen, dass wir Kurden sind, dann gibt es uns nicht.
Irgendwas war da zwischen euch. Immer war da diese Distanz.
Irgendwann fing er an, mir die Hand zu geben zur Begrüßung oder beim Abschied. Wir sahen uns so oft, als wären wir ein Paar oder beste Freunde, aber dieser Handschlag blieb formell. Ich bemühte mich, es so stehen zu lassen, ohne Namen, ohne Schublade. Seit Armin hatte ich nie mit jemandem so viel Zeit verbracht. Niemand war mir je wieder so nahe gekommen, trotz der Armlänge Abstand zwischen Jivan und mir. Einmal habe ich ihn überredet, mich bei meiner Schicht in der Kneipe zu besuchen.
Hast du eigentlich gemerkt, wie gut wir zusammenpassen?
Entschuldigung, was?
Ja, echt. Mein Chef hat mich vorhin gefragt, ob du mein Freund bist.
Anstatt einer Antwort blickte Jivan sie kalt an und ließ das Metalltor seiner Miene wieder runter.
Nach der Schicht liefen wir Richtung Wohnheim. Es war das erste Mal, dass ich mehr von ihm berührte als nur seine Hand. Ich spürte seinen Arm unter dem dicken Leder der Jacke, die er nicht einmal in der Kneipe abgelegt hatte.
Aber sein Arm blieb den ganzen Weg über streng angewinkelt, so dass sich ihre Körper nicht zu nahe kamen.
Kommst du noch mit hoch?
Ich denke nicht.
Aber ich will dir was zeigen.
Was denn?
Na, das siehst du, wenn du mitkommst. Keine Angst, du musst deine Jacke nicht ausziehen.
Auf dem Bild ist das deine...
Ja, das ist meine Mutter, als sie noch jung war. Ich glaube, sie hat es für ihren Pass machen lassen, bevor wir nach Deutschland kamen. Sieht sie nicht wunderschön aus?
Irgendwas berührte das in ihm. Du hast eine Hand auf seine Schulter gelegt und...
Ich denke, ich sollte los.
Du kannst doch hier schlafen.
Nein, das will ich nicht.
Aber was willst du dann von mir? Ich meine, wir müssen nichts überstürzen, wir müssen gar nichts tun. Aber weißt du, ich frage mich schon, warum man jemanden so oft treffen kann und so oft sehen will, aber keinen Zentimeter an sich heranlässt.
Keine Ahnung, was du meinst.
Falls du glaubst, du bist mein Versuchskaninchen oder so, brauchst du dir keine Sorgen machen. Es ist nicht mein erstes Mal.
Bitte was?
Ich hatte auch schon mal was mit einer Frau.
Ich bin keine Frau.
Ich weiß. So wollte ich das auch nicht ausdrücken. Ich will nur, dass du dich wohlfühlst. Du bist nicht in mich verliebt?
Nein.
Nein? Warum guckst du mich dann so an? Bist du sicher, Jivan? Du verhältst dich nämlich so, als wärst du in mich verliebt.
Nein, ich bin nicht verliebt. Es ist komplizierter.
Was ist bitteschön komplizierter, als verliebt zu sein? Du kannst dich nicht verlieben? Oder einfach nicht in mich? Bin ich hässlich? Gefällt dir meine Nase nicht? Sag mir, Jivan, bin ich nicht politisch genug? Findest du mich dumm? Oder einfach nur hässlich?
Nein, natürlich bist du nicht dumm. Du bist schön wie eine Blume, Perry.
Wie eine Blume? Also, magst du mich?
Darum geht es nicht.
Worum geht es dann?
Mach's gut, Perry.
Er verließ das Wohnheimzimmer, ohne mich noch einmal anzusehen. Seitdem habe ich nie wieder von ihm gehört.
Nie wieder? Was meinst du, wo er hin ist?
Ich weiß es nicht, Ümit.
Deine Glieder schreien förmlich nach Schlaf. All das macht dich so müde.
Ich weiß nicht. Ich glaube, er will nicht, dass ich...
Du stockst. Kannst nicht weitererzählen. Irgendetwas steckt da, diese Lücke. Civan, irgendetwas fehlt. Und du und Ümit, ihr guckt euch kurz an. Und beinahe umarmt ihr euch. Aber dann... doch nicht.
Djinns. Hörspiel in 6 Kapiteln nach dem gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir, basierend auf einer Theaterfassung von Selen Kara. Kapitel 3. Pere. Mit Soma Püzal als Pere, Şir El Oğlu als Djinn, Lilay Husar als Emine, Caner Sunar als Ümit, Lukas von Holbaczewski als Civan, sowie Meriam Abbas, Nils Kahnwald und Astrid Meyerfeld. Komposition Schneider TM. Technische Realisation Christian Alpen, Sebastian Ohm und Dominik Wegmann. Regieassistenz Leo Schenkel. Hörspieleinrichtung und Regie Florian Fischer. Dramaturgie Michael Becker. Produktion NDR 2024.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Mein Name ist Miguel Robitzky.
Mein Name ist Caro Worps und zusammen sind wir
Too Many Tabs.
Too Many Tabs, der coole Podcast in der ARD-Audiothek, in dem wir uns jede Woche Mittwoch treffen, um gemeinsam unsere offenen Tabs zu schließen.
Ja, wir sind ja schon in so manchem Rabbit Hole verschwunden und jeder kennt es ja. Man fängt irgendwie an mit einem YouTube-Video, dann klickt man sich von Tab zu Tab und landet nachts um 3 dann irgendwie bei irgendeiner Dokumentation und fragt sich, ja, wie bin ich denn jetzt hier bei diesem Sexdelfin gelandet oder was hat's mit dem Kriegsbär Wojciech auf sich oder solche Sachen?
Wir hatten den 30-jährigen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, WK1, WK2. Aber einer ist wirklich nicht so bekannt. Es ist der Spezi-Krieg.
Okay.
Die meisten Softdrinks kommen ja aus den USA. Und ich bin davon ausgegangen, Spezi auch. Aber Spezi kommt aus Bayern, aus deiner Heimat.
Ich weiß.
Wusstest du das?
Ja klar, wir sind stolz wie Oscar.
Ja, und wenn ihr uns jetzt nicht witzig fandet und auch noch unsympathisch, dann hört doch den Podcast einfach wegen unserer Gäste.
Hallo, mein Name ist Tarkan Bakci.
Mein Name ist Maria Popov.
Mein Name ist Magnus Paul.
Hallo, mein Name ist Sebastian Hotz, El Hotzo.
Mein Name ist Ernie und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Quietscheentchen.
Mein Name ist Klaas-Ulver Umlauf.
Mein Name ist Parshad Ismaili und ich schließe heute meine Tabs zur iranischen Revolution auf Social Media.
Wow, das waren ja Spitzengäste.
Ja, also da würde ich auf jeden Fall mal reinhören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.